Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Liebe Leute, die Finalwoche startet. Herzlich willkommen zum Pub Cannstatt und Philipp Meisel und ich, Christian Pavlitsch, bitten an dieser Stelle um einen tosenden Applaus für unseren Gast Kakao.
Herzlich willkommen.
Dankeschön. Freue mich, hier zu sein.
Du hast schon mal was geschafft. Das haben noch nicht viele geschafft. Wir machen diesen Pub Cannstatt jetzt zum fünften Mal. Ja? Und du bist der erste Gast, der Applaus bekommen hat, also durch die Türe kam. Das ist schon mal ein Alleinstellungsmerkmal.
Ja, sehr schön. Ja, das freut mich. Ja, das ist eine Zuneigung, die ich nur zurückgeben kann. Deswegen vielen Dank. Ich hoffe, dass die Nächsten dann auch applaudiert werden.
Der Letzte, der 10 Applaus bekommen hat, war Alex Wehrle, aber der hat davor eine Lokalrunde geschmissen. Also
Zum Glück musste es nicht so weit kommen bei mir, das wäre eng gewesen. Ich hätte vielleicht noch Wasser spendiert.
Wir haben natürlich einiges vor mit dir. Blick natürlich auch auf das, was sich sportlich getan hat am Wochenende. Ich kann es vorwegnehmen, ich glaube, ihr alle wisst, es war mal wieder ein sehr gutes Wochenende für den VfB, für die Profis, für die zweite Mannschaft, für die Frauen. Ja, gerne. Können wir nochmal einen rauslassen.
Ja.
Und dann ist ja noch was am Samstag, wo wir dann nachher sprechen werden. Aber zuerst, Kakao, würden wir gern ein bisschen über dich sprechen und dich fragen, wie es dir denn geht und wie du die letzte Zeit verbracht hast, wie sehr du den VfB verfolgst. Erzähl uns mal ein bisschen.
Ja, mir persönlich geht es soweit gut. Auch bei mir, bei uns dreht sich einiges oder vieles um Pokalfinale. Viele Organisationen. Wir werden sehr viele tolle Legenden vor Ort haben. Darf man gespannt sein. Und wir hoffen, dass wir unseren Teil, zumindest von draußen, dazu beitragen können, dass es erfolgreich wird. Deswegen bedarf es da sehr viel Organisation. Bin dann auch nach wie vor viel unterwegs, zuletzt auch einige Events auch im Stadion, ein paar Aufnahmen und auch Vorbereitung für den Sommer, aber das haben wir auch ein bisschen nach hinten verschoben aufgrund des Pokalfinales. Deswegen geht es mir gut, im VfB geht es auch gut. Ich habe die Woche auch wieder den Satz gebracht, den ich immer wieder bringe, seit ich zurück beim VfB bin, läuft's.
So?
Ja. Und keiner kann es widersprechen.
Ich höre hier niemand widersprechen. Ja.
Nee, es hat wenig mit mir zu tun, aber das ist toll, dass es um den VfB wieder viele positive Nachrichten gibt.
Du bist der Markenbotschafter auch des VfB. Dass der VfB eine große Wucht hat und wie treu seine Fans sind, das hat man auch in den schweren Zeiten gesehen, auch in der zweiten Liga. Aber wie hat sich das aus deiner Sicht jetzt nochmal entwickelt, auch gerade mit den jüngsten Erfolgen, mit der Champions League, mit Madrid, Turin, mit Pokalfinale? Ist das nochmal ein bisschen mehr oder wie siehst du es?
Also wir sind frei und unter uns.
Wir sind unter uns. Es hört sonst keiner zu, glaube ich.
Niemand.
Also ich habe zu meiner Zeit habe ich ein VfB-Publikum erlebt, der ziemlich kritisch war. Wir waren ja gewohnt, wir waren auch erfolgreich, muss man sagen. Und deswegen war die Erwartung, dass wir da immer wieder oben bleiben. Ich kann mich noch gut erinnern, 2004, 2005, Matthias Sommer war Trainer und er wurde entlassen, weil wir nur Fünfter wurden.
Beim letzten Spieltag die Champions League verpasst wurde. Na, das waren noch Zeiten.
Das waren die Zeiten, wo ich erlebt habe. Deswegen, die Fans waren dann auch da sehr kritisch. Und wie gesagt, das war für uns normal nach zwei Niederlagen hintereinander, dass wir da einiges angehört haben. Ich habe auch einige Gespräche am Tisch mit Ultras gehabt, bei uns im Clubgelände, um halt die Situation ein bisschen zu erklären. Was für mich persönlich so ein Phänomen war, wo es eigentlich zweimal zweite Liga und schlechte Ergebnisse, dass die Fans einfach treuer geworden sind. Treuer kann man ja gar nicht sagen. Die haben gesagt, jetzt erst recht. Ja, die sind ins Stadion gekommen, die haben das Stadion gefüllt. Also zweite Liga hatten wir Rekord. Ich glaube, wir waren in Europa unter Top 10, wenn ich mich nicht irre. Also das war gigantisch. Und jetzt die letzte zwei, und ich habe meine Söhne zu Hause und die haben diese Durchstrecke miterlebt. Die haben mitgelitten. Und ich habe nur gehofft, dass irgendwann irgendwie wieder bergauf geht, damit auch zu Hause ein bisschen Frieden herrscht.
Und damit nicht alle Leverkusen-Fans werden oder so wahrscheinlich. Ne? Das, also sonst fangen die jungen Leute damit noch an.
Ja, aber die Gefahr bist du da wirklich nicht, weil die sind, ich weiß nicht warum, die sind richtige VfB-Fans und wenn man das sagen darf, Bayern-Hasser. Also volles Programm.
Schon wieder Applaus hier.
Also, ich weiß auch nicht, ob das an zwei Toren 2007 liegen könnte, die du da vielleicht gegen die Bayern geschossen hast.
Ja, die waren noch nicht da auf der Welt. Von daher, ich glaube, das ist einfach eingeimpft worden. Aber wenn man sich anschaut, um die Frage jetzt endlich zu beantworten, die letzten zweieinhalb Jahre, was wir da erlebt haben von einem fast Abstieg, also Relegation, muss man sich vorstellen, in Hamburg gewonnen, aber in Relegation gespielt und dann ein Durchmarsch in der Liga, wo wir dann am Ende Zweiter wurden. Und es war da in der Saison schon krass zu sehen, wie die Fans da waren. Die waren immer da, die waren immer positiv, die haben die Mannschaft immer unterstützt. Und für mich das Highlight war tatsächlich diese Zeit wieder zu erleben, eine Champions League. Also das war unglaublich, auch für mich persönlich, das wieder zu erleben. Ich durfte mit meinen Kindern das vor Ort sehen und die haben mitgefiebert, teilweise mit Tränen in den Augen, wieder auf dieser Bühne zu stehen. Und ich glaube, das ging vielen VfB-Fans wieder so, wieder bei den Großen mitzuspielen. Auch wenn es am Ende nicht zum Weiterkommen gereicht hat, aber das war wieder das Gefühl von früher. Und das macht ein VfB, dieser Traditionsverein, aus, dass es, obwohl wirklich sehr, sehr lang so schlechtes Fußball wurde gespielt, schlechte Ergebnisse wurde erzielt und trotzdem sind die Fans eher stärker hinter der Mannschaft geblieben, als sie die Mannschaft kritisiert haben.
Also ich kann mich nicht nur an die VfB-Fans erinnern, mit denen es was gemacht hat, sondern auch ein paar VfB-Legenden, die in Turin im Stadion mal ordentlich aus dem Sattel gegangen sind in den letzten Minuten dieses Spiels. Ja, da warst du, glaube ich, auch dabei.
Das ist eine gute Gelegenheit und das ein bisschen näher. Ich wollte in der Presse, ich wollte dann nicht ausführen, weil da wird nur ein Ausschnitt genommen, wie von das Video, als auch wenn ich was gesagt hätte, dann wäre nur ein Satz. Ihr kennt das gut, ihr macht das aber nicht.
Und wir schneiden vor allem nicht. Also ja, bei uns ist alles ungeschnitten. So,
ja, da mache ich mir keine Sorge. Nee, aber um auszuführen, was in einem dann auch vor sich geht, weil man geht natürlich auch als Fan zum Spiel.
Ja,
also man kann das nicht ablegen. Ab dem Moment ist man halt nur Legende oder ehemaliger Spieler, der da einigen Partner dann auch begleitet. Und wir waren dort und wir waren wirklich, und ich bin sehr emotional und auf dem Platz habt ihr oder einige mich erlebt, da kann ich wirklich ausrasten. Aber da bei dem Spiel auf der Tribüne war ich ziemlich ruhig. Es war ein spannendes Spiel, es ist einiges passiert und es gab zwei Fans, ich weiß nicht warum, die einige Italiener direkt vor unserem Block gestellt haben, aber sei dahingestellt, da waren zwei, ich weiß nicht, ob sie betrunken waren oder nicht, auf jeden Fall, die haben uns von der ersten Minute bis zum Schluss durchprovoziert und aufgestanden und geschrien und Mittelfinger gezeigt und das und, nee. Und immer wieder und wir sind wirklich, und das Problem ist, wenn man so etwas hört und dadurch, dass ich Portugiesisch spreche, das ist schon ähnlich wie Italienisch, ich habe ja alles verstanden und das macht schon was mit einem. Und
Hansi hat
alles verstanden, aber der hatte noch ein Repertoire
um zu antworten.
Nee. Ne, bei mir nicht. Und dann wurde Elfmeter verschossen und Tor zurück Oder war
ja, war alles. Tor zurückgenommen.
Elfmeter verschossen. Und der ist dann aufgestanden. Und wir ganz ruhig. Also das Tor dann gefallen ist in der Nachspielzeit. Also da gab es kein Zurück mehr. Und ja, ich muss sagen, ich habe mich da wirklich zurückgehalten. Ich habe nur so gemacht. Aber ich wollte nicht mehr aufhören, weil es war, hat so viel Spaß gemacht. Ich wusste aber nicht, dass da aufgenommen wurde. Aber gut. Ja. Das kann mal passieren.
Es war auf jeden Fall ein Moment, der uns alle ja, sehr erfreut hat. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Videoschnipsel zugeschickt bekommen habe, noch an dem Abend, wie so eine WhatsApp-Videobombe. Und es war tatsächlich sehr schön mit anzusehen. Und ich kann sehr gut nachempfinden, wie man da dann plötzlich mal seiner Freude Ausdruck verleiht. Ja, ja, nach so einem Spiel sowieso. Ja.
Man muss Kakao war in diesem Moment einfach jeder VfB-Fan. Ja. Jeder VfB-Fan zusammengefasst. Das war großartig nach dem Spielverlauf. Und das war, glaube ich, dann auch das Highlight in der Champions League.
Dieses Feuer auf dem Platz hast du aber immer noch. Ich habe kürzlich Spiele gesehen beim Beckenbauer Cup in München. Da war auch durchaus der alte Kakao in manchen Szenen noch präsent, sage ich jetzt mal.
Ja, das ist, also ich kann es selber irgendwie nicht erklären, weil sobald...
Es kommt einfach aus dir raus. Ne?
Ja, sobald ich auf dem Platz bin, ich will nicht verlieren, also ich kann es nicht. Und wenn es gut läuft, und dann bin ich ruhig, dann habe ich Spaß. Aber wenn es eng wird und wenn es halt um was geht, dann bin ich da Feuer und Flamme nach wie vor. Und da hat man es wirklich gesehen. Wir haben leider ein Halbfinale gegen Madrid verloren und ich war da nicht unverschuldet dabei und deswegen war ich noch mal sauer. Und kleiner Trost war, dass wir gegen Dortmund dann Spiel um Platz 3 gewonnen haben. Aber ja, bei den Spielen, unsere Spielen in den kleinen Dörfern, so da bin ich voll dabei. Also ja, da gibt es kein Zurück.
Es ist aber schon, also auffällig, wie der VfB Stuttgart in den letzten ein, zwei Jahren, du hast vorher gesagt, seit du wieder da bist, nicht nur sportlich Erfolgsgeschichten schreibt, aber auch wie er mit seinen verdienten Ehemaligen umgeht. Das ist anders, als das früher der Fall war. Leute, die schon eine Dekade oder länger dabei sind, hier unten sitzt der Carlos, der kann noch von ganz anderen Zeiten sprechen, logischerweise, aber da war das nicht so eng und da ist viel passiert und hat sich auch da eine positive Entwicklung, zeigt sich einfach. Ja, was ja, macht das mit euch? Ich meine, du bist natürlich Teil davon, du bist ja da gefragt, du bist sowas wie der Kapitän der Traditionsmannschaft so ein bisschen, ja, also ja, da passiert
Alex
schon viel.
Alex Welle sagt von der Klassensprecher.
Ja, der Klassensprecher, richtig.
Aber ja, das ist tatsächlich eine bewusste Entscheidung gewesen und das war noch zu der Zeit, als wir gegen Abstieg gespielt ja haben. Und er hat die Erfahrung gemacht, als er noch bei Bayern war, hat gesehen, welchen Power das Thema auch hat, wie man mit den Legenden umgehen kann. Und dann hier nach Stuttgart kommend, und Ruben Kaspar, unser Marketingvorstand, ja, ja, hat dann gesagt, okay, bei so vielen Legenden müssen wir was machen. Ich kann mich noch erinnern, so, wir nehmen uns die Zeit, oder?
Ja, natürlich.
Ich spüre aus. Wir haben uns dort bei dem Freundeskreis, es gibt so einen Bereich, wo Freundeskreis ist und ich war also dort.
Im VIP-Bereich in der Hauptbühne.
VIP-Bereich. So ein bisschen separat. Und da habe ich einen Ruben gesehen, der hat gesagt, ah, du, schön dich zu sehen, dich kennenzulernen, wie geht's, alles gut. Ja, warum bist du nicht bei uns in der Ehrenloge? Also, ja, wir sind ja da nicht eingeladen. Oder, ja, aber wie? Nein, ich habe nur hier durch einen Freund Karte bekommen. Also das heißt, wir haben dann angefragt, wir haben davor gar keinen Ansprechpartner, um da überhaupt für ein Spiel dann Karten zu bekommen. Und der war da, wie gesagt, nochmal schockiert. Und wir haben dann auch kurze Zeit später darüber gesprochen, dass ich als Markenbotschafter einsteige. Und eins der Themen war, dass wir die ehemaligen Spieler wieder zu einem VfB wirklich diese Familien leben, was wir dann auch immer wieder, worüber wir immer wieder sprechen, dass wir sie wieder zurückholen, wirklich als Familie, und dass wir diese Tradition, worüber wir sprechen und die wir auch haben, dass wir auch leben. Und dann haben wir proaktiv die ehemaligen, wir nennen sie Legenden, wir haben sie wieder eingeladen, bei den Spielen dabei zu sein. Wir haben einige Events gehabt, wo viele dann wieder sich wieder gesehen haben. Das ist wirklich wie Klassentreffen. Ne? Ja. Man erinnert sich an den alten Zeit und es zeigt auch, welchen Power der VfB hat. Wir haben Weltmeister in unserer Reihe mit Guido, Jürgen Klinsmann, Sami Khedira. Wir haben einen Europameister in unseren Reihen. Wir haben einige deutsche Meister. Wir haben einige, die dann auch nicht nur beim VfB, sondern europaweit dann auch erfolgreich sind. Und das ist einfach wichtig und schön, sie wieder zu uns zu holen und auch sozusagen die Fans zu präsentieren, weil jeder hat eine Verbindung zu einem Spieler, zu einer Zeit, wo, keine Ahnung, 84 war der VfB, 84 war der Deutsche Meisterschaft. Einige haben eine Erinnerung dorthin, andere wiederum 97 mit dem Pokalsieg, andere wiederum 2007. Und das sind viele Generationen, die da abgeholt werden. Und das finde ich sehr wichtig. Und wir haben neben Bayern und Dortmund, müssen wir uns da nicht verstecken, was Legende angeht. Und da bin ich froh, dass wir das wieder leben können. Da profitieren wir davon, profitiert VfB davon. Aber vor allem die Fans können da wirklich stolz auf sein VfB sein.
Ein Verein, der noch nicht über Legenden verfügt, und damit schlage ich den Bogen zu RB Leipzig.
Boah, der ist aber angestrengt. Also, wow.
War der Gegner des VfB am vergangenen Samstag, am letzten Spieltag, den musste ich annehmen, sorry Philipp, 3:2 für den VfB am 34. Spieltag. Wir haben in der vergangenen Woche darüber gesprochen, auch Sebastian Hoeneß hat das angekündigt, wir wollen die 50 Punkte, wir wollen den einstelligen Tabellenplatz, beides hat funktioniert, 50 Punkte, Platz 9 am Ende. Kakao, du hast uns erzählt, du hast das Spiel auch gesehen in Leipzig jetzt am Samstag, ne? Wie hast du es gesehen?
Ja, ich war echt gespannt, weil klar, Leipzig hat individuell schon eine sehr starke Mannschaft, vor allem in der Offensive. Und das war dann auch die Frage, wie geht man als VfB in den Spiel? Eher zurückhaltend, um sich nicht zu verletzen, oder ganz klar offensiv und spielt alles auf, was man drauf hat, um diese sozusagen Generalprobe zu bestehen. Und das hat mich tatsächlich beeindruckt, wie der VfB gespielt hat, sowohl von der Art und Weise, also es wurde gekämpft, es wurde auch um jeden Ball gekämpft, auch wenn man am Ende auch viele Tore und teilweise so unglückliche Tore wieder bekommen, aber man ist zurückgekommen und vor allem, wie schön es gespielt wurde. Ich kann mich an eine Szene erinnern, wo Voltemade bekommt den Ball und mit dem Rücken zu Dennis und der mit der Hacke so nach hinten und der schlänzt den Ball, wenn der Ball dann reingeht. Also das ist dann tatsächlich, wäre der Tor des Monats gewesen. Und so in dieser Form, also ich fand Mio, obwohl er von den Kommentator da kritisiert wurde, weil er nicht so auffällig war, ich fand ihn sehr, sehr gut für die Mannschaft. Also wie er Bälle gespielt hat, wie er sich freigespielt hat, er hat die Qualität, dann auch einen Gegner dann auch aussteigen zu lassen. Von daher habe ich den VfB als sehr gut gesehen. Es wurde geschmunzelt gepostet vom VfB, das neue magische Dreieck. Ein Bild. Nein.
Da müssen sie noch ein bisschen, die Jungs. Ja. Einer sitzt gerade da drüben, ist Pizza.
Die können näher dran kommen, ne, jetzt am Samstag.
Wenn jemand über die Straße gehen möchte und den jungen Mann holen, können wir ihn direkt fragen. Einer sitzt drüben und isst gerade. Aber ich glaube, Medo sitzt drüben und okay. Mit Familie, wir lassen ihn. Es war nur ein Spaß, Bleibt alle hier.
Ja? Aber du hast es angesprochen, wie soll ich jetzt sagen, magisches Dreieck, die heiligen drei Könige, wie auch immer, auf jeden Fall alle drei vorne haben genetzt. Dennis Under vor allem wieder, seit langer Zeit, Nick Woltemade und dann noch Erbedin Demirovic. Kakao, du kannst uns, glaube ich, am besten sagen, wie sich das anfühlt, auch natürlich mit Blick, dass eine Woche später so ein wichtiges Spiel stattfindet. Das tut einem Stürmer doch wahnsinnig gut, oder? Das ist unbezahlbar.
Ja, sehr, sehr wichtig. Vor allem, wie gesagt, schöne Tore, schön ausgespielt. So klassische Tore, ne? So ein Flanke- und Kopfballtor. Zwar ein bisschen abgefälscht, aber egal. Und das tut gut, egal wie das Tor entstanden ist. Und es gibt Selbstvertrauen, es gibt Selbstbewusstsein, das man auch brauchen wird am Samstag. Von daher, alles, was wir gehofft haben, ich muss gestehen, nach dem Spiel gegen Heidenheim war ich so ein bisschen ob das dann reicht und dann, wie die Mannschaft aber sich präsentiert hat, erstmal auswärts und dann zu Hause gegen Augsburg, ein tolles Spiel und jetzt in Leipzig. Von daher, Generalprobe bestanden, jetzt dürfen wir gespannt sein auf nächsten Samstag.
Also ein bisschen ein Spiegelbild-Spiel, Spiegelbild der Saison. Ja, du hast in der ersten Halbzeit Dinge gesehen, die hast du die ganze Saison über gesehen. Einmal Schwierigkeiten bei Standards defensiv, ja, dann aber auch diese, sag ich mal, nicht unbedingt überbordende Effizienz beim Verarbeiten deiner Torchancen. Ja, hat der Trainer auch angemahnt nach dem Spiel. Dann hast du aber auch gesehen, das ist auch wiederum was, was dich die ganze Saison über immer wieder dir begegnet ist. Die Mannschaft hat sich selber aus dieser Situation rausgearbeitet. Sie hat nicht verzagt, sie ist daran nicht zerbrochen, sondern hat diesen Widerstand überwunden und hat dann aus eigener Kraft oder sich am eigenen Schopf oder wie auch immer du das nennen möchtest, diese ganze Sache für sich dann schlussendlich entschieden, das Ding gedreht und das, wie gesagt, mit drei tollen Stürmertoren. Für mich aber fast noch das prägnantere waren diese ganzen Situationen, vor allem in der Defensive, dieses gegenseitig Abfeiern von dem gewonnenen Zweikampf und für ein gutes Tackle, für gerade Luca Hackes, Jeff Chabot und auch Ramon Hendricks, die sich in jeden Ball geworfen haben und dafür von ihren Kollegen entsprechend gefeiert, unterstützt, abgeklatscht wurden. Das sind die Dinge, die du brauchst, finde ich, vor so einem Pokalfinale. Diese Mannschaft ist voll da, ist komplett in der Spur und das sind sehr, sehr gute Vorzeichen vor diesem Spiel jetzt, das da am Wochenende ansteht, dass aus dieser, Trainer hat es gesagt, aus einer ordentlichen, eine herausragende Saison machen kann, ja, wenn du natürlich in der Lage bist, das jetzt noch einmal über 90 plus x Minuten abzurufen da in Berlin.
Aber Kakao, du hast es gerade schon gesagt, die Mannschaft hat alles rausgehauen, sich nicht geschont. Die Frage mal an dich, auch als ehemaliger Profi, kann man das? Also ist das möglich, dass du irgendwo im Hinterkopf hast, naja, komm, 7 Tage später ist Pokalfinale in Berlin, jetzt in Leipzig mache ich irgendwie nur halb. Geht das nicht?
Also ich kann mir das nicht vorstellen. Klar, jeder muss für sich beantworten. Ich kann nur für mich, weil das Problem ist, wenn du halbherzig rangehst, dann verlässt du dich erst recht. Ja, deswegen muss man halt ernst nehmen. Es kann sein, dass es vielleicht ein Sprint, den du sonst machen würdest, dann der Ball geht über den Grundlinie und du versuchst, den zu retten. Vielleicht lässt du den mal lieber. Aber sonst in einem Zweikampf, in einem Torabschluss, in den Ausarbeiten von Torschans, da gibst du 100%. Von daher fand ich gut, wie die Spieler es gemacht haben. Alles andere wäre falsch gewesen. Und jetzt sind sie tatsächlich bereit. Ich glaube, sie hatten gestern und heute frei, weiß man da mehr, ja?
Ja.
Und ja, die werden dann erholt jetzt die Saison dann starten und eine gute Vorbereitung für Samstag. Und dann sind wir sehr gespannt.
Ganz ehrlich, sie hätten das Spiel auch nicht gewonnen. Wäre das der Fall gewesen bei einem oder mehreren Spielern auf dem Platz vom VfB, dann ziehst du dieses Ding nicht. Ja, dafür ist Leipzig dann schon zu gut. Ja, trotz dessen, dass sie hinten raus nicht mehr diese Kraft hatten, noch einmal sich zu wehren gegen den VfB, der gut, fast minütlich stärker wurde in der zweiten Halbzeit und das verdient natürlich gezogen hat, aber das wäre nicht passiert. Hätte es ein oder zwei oder drei auf dem Platz gegeben mit dem Brustring, die nicht an ihre Leistungsgrenze gegangen wären.
Plus muss man auch sagen, ne, einige kämpften um seinen Start.
Ja.
Aufstellung.
Vor allem der Herr, der da drüben gerade Pizza isst, ja, der kam rein und hat tatsächlich in den 20 Minuten, 25, 30 vielleicht, die er bekommen hat, da richtig, jede Aktion war klar dem Trainer gewidmet, also Sebastian gewidmet, ja, von dem Trainer, ich will spielen am Samstag, ja, ich will klar. Spielen am Samstag.
Ja klar, ja. Jeder gibt da alles, von daher, jeder, ob sein 10, 20 oder 30 Minuten oder die auch einige, die von Anfang an gespielt haben, die nicht unbedingt zu den Stammspielern gehören, werfen sich dann auch dementsprechend rein, weil sie dann eben so ein wichtiges Spiel mitspielen wollen und das hilft selbstverständlich auch.
Schöner Nebeneffekt, nachdem es jetzt in diesem Kalender ja schon 3 Siege gegen den FC Augsburg gab, gibt es jetzt auch in diesem Kalender ja schon 3 Siege gegen RB Leipzig und der erste überhaupt auswärts in Sachsen. Ich habe das erst hinzugefügt, Philipp.
Ja, tatsächlich, auch wenn die Historie gegen diesen Club nicht allzu groß ist bisher, wie auch, ja, ist das erste Mal der Fall gewesen und hat den Trainer insbesondere gefreut, der auch eine Vergangenheit hat da, ja, da hast du schon gemerkt, also er hat es jetzt nicht so sehr aus sich rausgelassen, dass er dem Gegenüber vielleicht unhöflich erschienen wäre, aber er hat sich schon gefreut, den eine reinzudrücken, logischerweise.
Selbstverständlich. Ich spiele gegen Ex-Vereine sind immer sehr besonders, wenn ihr versteht, was ich meine.
Da müssen wir nichts hinzufügen.
Nein, ja, müssen wir nicht.
Brücke geschlagen für euch.
Oh. Da, wunderbar. Geli, bitte. Geli, bitte.
Champions League gemeldet geworden wäre, wären wir dann weitergekommen.
Ich wiederhole ganz kurz die Frage
ja, bitte,
für unsere Hörer. Die Frage aus dem Publikum, wäre der VfB möglicherweise weitergekommen, wenn Nick Woltemade für die Champions League gemeldet worden wäre?
Warum hat der
Hoeneß
oder
der
immer ihn nicht gemeldet?
Boah, sehr gute Frage, gell? Schwierig, also ich bin da von der Regel her, kenne ich mich nicht in Details aus, aber da gibt es ja auch Reglement, Spieler, die beim VfB ausgebildet wurden oder was auch immer. Das musste man berücksichtigen. Und klar, hinterher ist man immer schlauer. Und bei ihm, ich weiß es nicht, vielleicht bis zu dem Moment wusste man ja gar nicht, was man da so in der Form bekommen hat. Am Ende spricht es auch für ihn, seine Mentalität, sich davon nicht abbringen zu lassen und trotzdem gute Leistung zu bringen. Vielleicht auch deswegen hat er auch so explodiert. Der war frischer, der war fitter und der wollte es allen zeigen. Und dann am Ende hat er nach einem Top-Bundesliga-Spiel hat er nur so gemacht, ja, ich darf dort ja nicht spielen, von daher müssen die anderen richten, so ungefähr. Das würde heute nicht mehr passieren. Also wenn wir nächste Saison Champions League spielen würden, sage ich mal so, das wird nicht der Fall sein.
Aber vielleicht Europa League?
Da wird er sicher gemeldet werden. Da bin ich sicher. Und wenn nicht, dann gehe ich selber. Oder wir gehen zusammen zu Sebastian.
Er sagt es tatsächlich übrigens auch selbst, ja, in der Retrospektive. Er sagt, ich habe nicht genügend Argumente geliefert, dem Trainer für mich die Ausnahme zu machen. Und da eben diese Local-Player-Regelung und so weiter auch noch bestand, war es schlussendlich die Entscheidung, die halt so gefallen ist und die auch zu dem Zeitpunkt, wo sie getroffen wurde, so in Ordnung war.
Es war genau nachvollziehbar. So. Obwohl, zwei oder drei Spieltage später hat er getroffen.
Ja, ohne Ende. Ja. Aber gut. Weil er frisch war natürlich.
Ja, das ist ja eben Fußball.
Ja, ist klar, aber als wir beispielsweise auch in Madrid waren, kurz vorm Spiel, Hand aufs Herz, hat jetzt keiner von uns gesagt, wo ist jetzt der Woltemade?
Also nein,
so ehrlich
nicht.
Muss man auch sein. Naja. Aber umso besser, dass er mit Toren und auch seiner überragenden Technik einfach sich immer mehr in den Fokus gespielt hat und jetzt absolut nicht mehr wegzudenken ist.
Das war das Spiel gegen Union, kann sich jeder noch gut dran erinnern, in Stuttgart.
Ja. Spätestens, ja.
0-2 Rückstand, dann kommt er rein und dann plötzlich macht's Bam. Ja. Und seitdem ist er natürlich, es ist schwer zu verargumentieren, wenn er mal nicht in der Startelf steht, logischerweise, weil er liefert sehr gute Argumente. Ja.
Sehr gute Argumente geliefert hat auch eine andere Mannschaft des VfB. Dazu kommen wir jetzt.
Game Day auf der Waldau. Die Stuttgart Search haben Heimspiel in der European League of Football. Du willst vor dem Kickoff alle wichtigen Infos, um auf der Tribüne im Gazi-Stadion mitreden zu können? Dann höre jetzt Search 10, den Podcast zur Stuttgart Search. Powered by STZN. Jede Woche samstags 10 Minuten Football auf die Ohren. Der perfekte Service, um up-to-date zu sein. Search 10 gibt es auf Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Kakao, Hand aufs Herz, VfB 2. Wie viele Spiele hast du gesehen? Wie eng hast du die verfolgt, die Mannschaft von Markus Fiedler?
Also ich habe die immer wieder gesehen, also von weit beobachtet und habe tatsächlich am Samstag mitgefiebert. Ich habe ja vor allem zum Schluss wurde immer spannender. Das Spiel in Dortmund hätten die verloren, dann wären die abgestiegen. Am Ende haben sie am Samstag gegen Essen geschafft. Einige Spieler, die dort spielen, habe ich seit der U17 immer wieder gesehen und beobachtet und so mehr hat es mich gefreut, dass der VfB dann am Ende die Klasse gehalten hat.
Jawohl.
Weil aus eigener Kraft wohlgemerkt, wichtig.
Ja, ja, und das ist die beste Ausbildungsplattform, die man haben kann in der dritten Liga, wenn man spielt gegen Top-Mannschaften für die Liga, so jetzt nächstes Jahr nicht, aber du spielst gegen Mannschaften wie Dynamo Dresden, gegen Bielefeld, gegen Hansa Rostock oder Cottbus, also Mannschaften, die wirklich Männer sind. Ja. Also ich habe überlegt, darf ich das? Aber das ist,
darfst du.
Ja, die kommen aus der Jugendfußball, so erklärt, und die spielen gegen Männer, so gestandene 29, 30, 32-Jährige, und müssen dann da bestehen. Und wenn die dort ein Jahr, beziehungsweise jetzt dann 2 Jahre spielen und bestehen, dann ist das beste Bewerbung, dann am Ende auch bei den Profis dann auch mit zu reden. Und ich hoffe, dass wir demnächst einige dann oben auch wieder sehen.
Vor allem, wir alle, glaube ich.
Absolut, definitiv.
Applaus wert.
Vor allem Kakao, finde ich, ist es nicht nur so, dass die gegen die Männer auf dem Platz spielen, sondern ja teilweise auch auswärts in Rostock, Dresden vor 30.000 in einem Hexenkessel. Auch das ist ja für die Entwicklung eines jungen Spielers wahnsinnig wichtig, sowas mal mitzunehmen. Ne?
Ja, du musst da bestehen. Also das ist nicht nur, also jeder gleich alt und man spielt so ein bisschen schön und muss auch kämpfen, aber da geht es auch um viel mehr als nur schön spielen. Man muss taktisch gut sein, man muss vor allem im Kopf und kämpferisch sein, und das bekommen sie, und das ist unbezahlbar, diese Erfahrung, und wie gesagt, das bereitet dich vor für die große Bundesliga-Bühne.
Würde ich sagen, herzliche Glückwünsche an der Stelle nochmal an den VfB 2 und den Klassenerhalt in der dritten Liga und
nicht gegen Männer gespielt haben logischerweise die VfB-Frauen, ja, aber auch die sind aufgestiegen mit einer Leistung einer Saison, die man auch als ja eigentlich nur herausragend beschreiben kann. 20 Siege bei 22 Spielen.
Und vor allem müssen wir auch da nochmal einen Applaus rausjagen, ja, an die VfB-Frauen.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch. Einfach stabil nochmal 12 draufgelegt am Sonntag.
Ja, also ich glaube, da wollten noch einige nochmal zeigen, dass sie wissen, wo das Tor steht. Ja,
ja, also ich kenne tatsächlich einige Spielerinnen da aus der Mannschaft, einige ehemalige Bundesligaspielerinnen, ja, wie Mandy Islaker, die am Ende Torschützenkönigin wurde, ja, Leonie Meyer, die Olympiasiegerin ist. Also eine tolle Mannschaft, muss man sagen. Man hat es erwartet, dass sie es schaffen, aber dass sie dann auch so klar und überzeugend spielen, das ist ja toll. Und der VfB marschiert weiter von der vierten, dritten, zweiten und hoffentlich dann Richtung Bundesliga. Es wurde einige Verpflichtungen dann auch getätigt von Top-Bundesligaspielerinnen, die jetzt dann auch zweite Liga spielen werden. Und ich hoffe, dass sie dann am Ende nach der Saison dann auch wieder aufsteigen. Die Qualität ist groß und ich finde auch gut, dass der VfB da auch in die Richtung geht, die Frauenmannschaft zu stärken, und ich hoffe, dass sie bald in der Bundesliga spielen und auch große Spiele in Stuttgart stattfinden.
Das hoffen wir alle. Ich habe den Stream angeschaut. Ich habe es leider nicht geschafft, vor Ort hinzufahren, aber ich habe mir den Stream angeschaut und vor allem am Ende, als es dann irgendwie 11-0 stand und die letzte Minute lief, und zwar schon die Nachspielzeit, ich sehe, mit was für einer Akribie diese Mannschaft auf das 12. gegangen ist und wie die sich dann gefreut haben, als sie das 12. geschossen haben. Da habe ich mich gefragt, warum, also na, das Spiel ist ja gewonnen, aber dann habe ich 2 Dinge gesehen. Erstens, das Dutzend, Philipp, ist voll. Und zweitens, mit dem 12. Tor haben sie am Ende tatsächlich ein Torverhältnis von plus 100, exakt plus 100. Und ohne jetzt da reingehört zu haben, aber ich kann mir vorstellen, dass das am Ende doch ein Ziel gewesen sein könnte und die Freude auch deswegen dann
da so groß. Da werden ein paar Wetten gelaufen sein, ganz sicher.
Ja. Ja, aber Kakao, du hast es gerade angesprochen, auch in deiner Rolle als Markenbotschafter, Frauenfußball, massive Entwicklung. Und man sieht natürlich auch die Tendenz, dass eben gerade die großen Traditionsvereine immer mehr den Weg auch in die Bundesliga suchen und da präsent sein wollen. Wie glücklich bist du, dass das beim VfB jetzt dann auch mit ein bisschen Verspätung dann auch losgetreten wurde?
Ja, in der Tat mit ein bisschen Verspätung. Am Ende muss man auch hier sagen, es ist ein Verdienst von Alex Werle, die voll dahinter steht, die damals dafür geworben haben, dass die Mannschaft ausgegliedert wird und in die AG und dort mehr investieren zu können, um eben den Weg schnell nach oben zu schaffen. Und das Ziel ist ganz klar Bundesliga. Und ich würde ja sogar weitergehen, wenn man die Bundesliga schaut. Klar, Bayern marschiert jetzt weiter, Wolfsburg so ein bisschen dahinter, aber das sind die zwei, die zu schlagen gilt. Und dann hast du Frankfurt und die auch sich ein bisschen abgesetzt hat, aber Frankfurt und Hoffenheim. Und dann am Ende spielen alle um diese Plätze da hinten, ob Bremen, Freiburg und wen auch immer. Und der VfB, wenn er demnächst aufsteigt, dann muss das Ziel sein, europäisch zu spielen. Und dann hast du vielleicht in den nächsten 3 oder 4 Jahren Champions League auch bei den Frauen hier in Stuttgart. Und das wäre eine tolle Entwicklung, die nicht so weit weg ist, wenn man da gut arbeitet. Das hat der VfB jetzt gezeigt. Und da geben sie richtig was, die investieren in der Mannschaft. Ich hoffe, dass es bald auch eine Lösung gibt, was Spielstätte angeht.
Ja.
Aber die Entwicklung ist gut, VfB ist voll mit dabei und ich hoffe, dass sie bald Bundesliga bzw. sogar europäische spielen.
Die Königinnenklasse wäre das dann wahrscheinlich, ne?
Apropos internationaler Fußball. Anfang dieses Jahres war wie immer der Mercedes-Benz Junior Cup. Hochkarätiges Jugendturnier und zum ersten Mal war der FC Sao Paulo dabei. Ja, eine brasilianische Mannschaft, die sehr viel Lehrgeld bezahlt hat nachher in der Halle, ja, auf diesem oder Geläuf kannten sie vielleicht Kunstrasen, aber sag mal, die Art und Weise, wie in Europa Hallenfußball gespielt wurde, hat ihnen nicht unbedingt geschmeckt, 2 Tage lang. Aber worauf ich hinaus will, mit dem FC Sao Paulo, die waren natürlich eine ganze Woche lang hier, waren ja viele Vertreter auch da, also nicht nur Spieler und Trainerteam, sondern auch offizielle. Gibt es jetzt eine Kooperation im Jugendbereich? Du warst da sehr involviert. Erklär uns ein bisschen, was da dahinter steckt.
Ja, am Ende sind es zwei Top-Vereine, die eine Top-Ausbildung hat, auch traditionell. VfB hat in der Vergangenheit immer wieder Top-Spieler ausgebildet, zuletzt weniger, aber wir hoffen, dass wir wieder auf dem Weg dorthin sind. Und São Paulo in Brasilien genauso. Das ist also für die ganz alten. Cafu wurde dort ausgebildet, Hai, dann später Kaká, Lucas Moura, jetzt ein bisschen dann Oscar und Anthony, die gerade auch wieder herausragend spielt. Also alle Spieler, die dort ausgebildet wurden, das heißt, die haben auch dort eine tolle Ausbildung. Und da ist die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Fußballkulturen, sage ich mal so, miteinander zu verknüpfen, um voneinander zu lernen und vielleicht sogar auch voneinander zu profitieren. Es ist erstmal nur auf diesen Jugendbereich begrenzt. Es waren jetzt die letzten 4 Wochen 2 Spieler zum einen so Integrationstraining da, um halt den Fußball hier auch kennenzulernen und zu sehen, worauf wird Wert gelegt, was ist wichtiger als Samba-Fußball, sage ich mal so. Und die machen es überragend, die sind fit, die sind taktisch auch gut ausgebildet, die haben auch super mitgehalten. Von daher ist eine Kooperation, wo alle davon profitieren kann. Und ich hoffe, dass wir vielleicht als Konsequenz in der Zukunft mehr Brasilianer in der Bundesliga haben. Und das ist meine Motivation. Wir hatten vor vielleicht 10, 15 Jahren hatten wir 28, 29 ja, Brasilianer in der Bundesliga.
Jahre,
ja. Und jetzt, wenn ich frage, nenn mir einen Brasilianer, der heute in der Bundesliga spielt, wird man vielleicht nicht schaffen. Von daher, vielleicht als Ergebnis davon. Das ist nicht das Ziel. Aber
woran liegt das deiner Meinung nach? Liegt das daran, dass die Bundesliga oder der Fußball in Deutschland da ein bisschen den Anschluss verloren hat und andere Länder attraktiver sind? Oder was ist da passiert? Weil mir fällt das auch in, dass eigentlich nahezu früher jeder Bundesligist hatte mindestens einen Brasilianer gefühlt in seinem Team.
Ja, das sind auch viele Faktoren, natürlich. Das ist ja auch Preis-Leistung. Und was kriege ich? Weil der muss kommen und funktionieren. Ja, man, vor allem in der Bundesliga, man hat ja nicht sozusagen das Spielgeld, um halt mal 8 oder 10, 15 Millionen auszugeben und halt 1 oder 2 Jahre zu warten. Deswegen muss er kommen und sofort funktionieren. Das klappt nicht immer. Und viele Vereine haben Angst, Seit einige Vorfälle in der Liga muss man auch offen ansprechen. Ne? Sei es damals mit Breno, das ist ganz schlimmsten Fall war, ne? Der auch depressiv wurde, aber dann auch am Ende ins Gefängnis gelandet hat, weil also ganz schlimm. Und dann man will halt, man übernimmt Verantwortung und möchte halt, dass nicht passiert. Und oft sagt man, okay, ich lasse es lieber, bevor es komplett eskaliert. Das ist einer der Gründe. Man muss aber auch sagen, zum Beispiel Portugal, Spanien sind oder Italien vielleicht eher prädestiniert wegen der Sprache, die leichter ist zu lernen. Das Wetter ist vielleicht auch ein Tick besser, das hilft ja auch in der Integration. Und das könnte ja auch alles Rolle sein. Und dann am Ende, wenn die in Europa sind und hier Fuß gefasst haben, dann kommen die nicht nach Deutschland, weil die Mannschaften, die meisten oder viele, können sich ja auch gar nicht leisten oder wollen sich auch nicht leisten. Von daher ist ein Paradox, die, wie gesagt, ich möchte dafür sorgen, dass das besser wird. Weil die sind nach wie vor gut, ne, muss man sagen.
Ja, wichtiger Zusatz.
Lass uns auf diese, ich bin schon ganz kribbelig, ich habe schon feuchte Hände, nur wenn ich das hier lese. Ja,
ja,
Ausblick Pokalfinale, ja, wenn ich das schon lese, ja, ist schon die Anspannung da, dieser Weg, den der VfB gegangen ist in dieser Pokalsaison, gibt es einige, die sagen, naja, aber so schwer war der auch nicht. Ja, was sagst denn du dazu?
Ja. Man hat sich ja nicht ausgesucht, damals, als wir in Pokal-Endspiel gekommen sind, da war unser Weg auch nicht so wirklich sonderlich schwer, wenn man so, aber es ist am Ende egal. Interessiert keinen.
Wird bei dieser Debatte wird doch zu sehr, sag ich mal, an der Klasse des jeweiligen Gegners entlang diskutiert, oder? Ja. Weil im Endeffekt jedes K.O.-Spiel, egal gegen welchen Gegner, ist doch einfach ein hartes Stück.
Leverkusen hätte auch leichter haben können, haben es aber im Halbfinale verloren. Wir hatten es eher schwerer, sag ich mal so, gegen Leipzig und haben gewonnen. Also von daher verdient dort, wo man gerade ist. Hätte man gegen Lautern war es zu Hause?
Ja, Lautern
zu Hause. Hätte man gegen Lautern zu Hause verloren, dann würde man sagen, Schande. Dann gewinnt man, das war
zu leicht der Gegner.
Das ist ja immer so, von daher, mit mir macht das nichts. Ich bin froh, dass wir im Finale stehen und dass wir das Spiel sehen und hoffentlich genießen können. Aber wir nehmen es so, wie es gekommen ist und das ist auch gut so. Ich lasse mich da nicht...
Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, hinterher fragt da keiner danach. Es gab aber so einen Moment, vielleicht ging es dem einen oder anderen hier auch so, man guckt ja immer so gebannt diese Auslosung vom Pokal. Und ich erinnere mich noch an den Moment, als das Achtelfinale ausgelost wurde. Der VfB kriegt Regensburg auswärts, bei allem Respekt. Parallel werden aber Spiele wie Bayern, Leverkusen und Leipzig-Frankfurt gelost. Und das war so der erste Moment, an dem ich gemerkt habe, ach, schau mal an, da könnte sich möglicherweise was tun.
Ja.
Und dass dann eben auch noch Leipzig rausgeht in Stuttgart, dass dann Leverkusen rausgeht, von Kakao gerade angesprochen. Jo, dann ist es so. Und diese Chance, die du dann einmal bekommst, die musst du nutzen, weil sonst wirfst du es dir irgendwie 10 Jahre vor. Ne?
Ja, wir haben damals, wer sich erinnern kann, wir haben gegen Carl Zeiss Jena zu Hause
ein
Elfmeterschießen verloren.
Oh, ja. Ich erinnere mich dran.
Ah ja, da war keiner im Stadion, keiner wollte das Spiel sehen, weil die gedacht haben, die gewinnen eh.
Das danach ist ein sehr guter Vergleich.
Danach hat Horst Held übrigens Jan Schimak gleich mit in den Kofferraum gepackt.
Ah ja, das war immer so. Die haben alle Spieler, die gut gegen VfB gespielt haben,
hat er heute geholt,
haben die geholt.
Sehr gut.
Aber das siehst du, das ist ein super Vergleich, wenn du überlegst, das Viertelfinale damals gegen Carl Zeiss Jena. Ich finde es übrigens gut, dass unser Gast schon von sich aus auf diese Negativerlebnisse auch zu sprechen kommt. Vielleicht haben wir nachher noch eins, aber das nur am Rande. Carl Zeiss Jena, dieses Viertelfinale damals und jetzt das Viertelfinale, und das wäre dann sozusagen der nächste Sprung, zu Hause gegen den FC Augsburg. Arschkalt im Stadion, ich weiß nicht, wer da gewesen ist.
Oh ja.
Dennis Undorf mit dem Tor, erste Hälfte und am Ende der Abpfiff. Und ein Sebastian Hoeneß, wie man ihn nur sehr, sehr, sehr selten sieht, der nach Abpfiff vor die Cannstatter Kurve rennt, richtig abfeiert, weil die Stimmung so ein bisschen halb negativ war, nach ein paar Niederlagen davor. Und ich glaube, das war dann Kakao der entscheidende Moment, wo man gemerkt hat, okay, hier brennt eine Mannschaft und ihr Trainer für diesen Wettbewerb und für diese Chance?
Ja, absolut, weil das ist wirklich eine einmalige Chance, so eben in der Finale zu stehen. Das war das Ziel. Man hat es erstmal geschafft. Und dann auch am Ende, wenn man sie gewinnt, auch nach Europa zu kommen, als Nebeneffekt, um einen Pokal mal wieder nach Stuttgart zu holen. Von daher muss man das so tatsächlich feiern und nicht einreden lassen, dass es halt die Gegner waren schlecht. Ja, da gibt es ja immer Gründe, warum es nicht, aber wir lassen uns da nicht.
Absolut. Jetzt ist dieser Pub Cannstatt hier heute Abend in der alten Schule sowas wie der Auftakt für unsere Pokalwoche von Mein VfB und Stuttgarter Nachrichten. Wir werden Mittwoch schon die ersten Kollegen nach Berlin reisen, Donnerstag dann der Rest. Wir haben auch dort jede Menge vor. Du hast vorhin aber auch schon in einem Halbsatz anklingen lassen, auch der VfB hat einiges sich vorgenommen. Kommen alle Legenden von 97 zusammen, von 2007? Sind da Dinge geplant? Kannst du was verraten?
Er wartet schon zu lange. Ich habe ja nicht gefragt, was ich sagen darf hier.
Das hört doch keiner zu.
Ich dachte eigentlich, das gehört zur Sendungsvorbereitung dazu.
Ja, es werden nicht schöne Überraschungen geben. Es werden sehr große Namen vor Ort sein. Aber ich will es nicht verraten. Ich will nicht. Einige von den 97er werden dabei sein.
Ja. Und es wird wahnsinnig viel los sein in der Stadt.
Ja.
Sowohl vom VfB selbst organisiert, als auch natürlich, wir haben auch das eine oder andere Event. Es wird eine Woche, wie sie, glaube ich, auch wir noch nicht erlebt haben und viele VfB-Fans auch nicht. Die letzten Finals waren 2007 und 2013, Kakao. Ich habe es jetzt gerade schon mal ein bisschen angedeutet. Ich muss einmal die Frage stellen nach 2007. Nach dem
nur Finale. Einmal.
Aber nur einmal und dann nie wieder. was mir in Erinnerung geblieben ist.
Ich sehe gerade, du hast falsche Farbe an.
Ja, das ist das Gegners. Ne? Wobei der VfB an dem Tag Gegners, rot war und Nürnberg weiß. Ich war vor Ort im Stadion und
na, ich glaube, nicht lang. Nicht so.
Woran ich mich erinnere, ist hinterher im Fernsehbild, da hat man dich gesehen, wie du nach der roten Karte da gesessen bist. Und ich hatte sofort, ich glaube, da ging es jedem von uns so, man hat es direkt mitgespürt. War dir in diesem Moment dann auch, was du dir der Schwere dieses Spiels erst da bewusst, weil so sieht man einen Spieler ja selten nach einem Platzverweis. Es ist halt kein Spiel wie jedes andere, ne?
Das war schon kein besonderes Spiel. Ich habe ja vorher gesagt, du spielst gegen deinen Ex-Verein. Der Film, das war alles schon vorbereitet. Wir wurden Meister. Wir wurden von über 200.000 Menschen gefeiert hier in Stuttgart. Was wir gehen hin, spielen gegen meinen Ex-Verein. Wir waren blendend drauf und wir wollten das Double holen. Also das war alles so für uns geschrieben, für mich ja erst recht. Und wahrscheinlich hat diese Motivation und dieser Ehrgeiz in so übergewandelt in eine falsche oder schlechte Motivation, weil ich wollte unbedingt das Spiel gewinnen, unbedingt. Und ich sage es hier, ich habe nie als Alibi genommen. Also das war mein Fehler und deswegen wurde ich vom Platz gestellt, Punkt aus. Um heute auch ein bisschen auszuführen, natürlich die Nürnberger, die kannten mich ja noch. Ja? Damals war Andi Wolf noch in der Mannschaft, mit denen ich noch bei der Zweite von Nürnberg gespielt habe. Raphael Schäfer war im Tor, mit denen ich bei den Profis gespielt habe, obwohl er damals der zweite Torwart war. Ich muss aber ausführen. Entschuldigung, aber das muss ich ausführen. Ja, weil das ist schon danach gerne.
Es war ein guter Cliffhanger, aber es ist sehr spannend gerade.
Ja, und der war zweite Mannschaft. Mit denen war ich in der Mannschaft. Das heißt, die kannten mich ja. Und die wussten ja, wie ich dann auch sein kann auf dem Platz, wenn ich provoziert werde. Und ich habe ein paar Jahre später den Hans Meyer, der war der Trainer, Hans Meyer
ja,
war
Hans Meyer, ja.
Und ich habe ihm gesagt, ja, du hast schon mich provozieren lassen. Dann hat er gelächelt und Das war mir klar, dass er natürlich darauf ankommen lassen hat. Das ist auch berechtigt. Und von der ersten Minute an hat Andy Wolf mich bearbeitet. Und ich war sauer, weil ich war, einmal bin ich von der Mittellinie losgelaufen und ich wäre wirklich komplett allein. Der Ball kam von außen und er hat mich festgehalten und ich wollte aufstehen und nochmal festgehalten. Ich sage, Alter, lass mich in Ruhe. Das hat aber keiner gesehen in dem Bild. Also das gab da auch schon Vorgeschichten. Und dann am Ende in der Aktion, ich wollte zum Ball, der hält mich fest, lässt los und ich war dann so sauer, ich sage, lass mich los und haue dann halt drauf. Also wenn er hier, dann haue ich drauf und dann auf dem Bild sieht ja einfach blöd aus, berechtigt vom Platz gestellt und Bärendienst auch erwiesen und am Ende auch, dadurch haben wir das Spiel verloren. Das Spiel wäre nicht leicht gewesen, weil wir haben in der Saison zweimal gegen Nürnberg verloren, aber zu 10 oder zu 11 hätten wir das Spiel meiner Meinung nach gewonnen. Aber das ist halt eben der Fußball, die Emotionen, die da mitspielen. Was ich da auch gelernt habe, um diese eine Frage abzuschließen. Klar, nach dem Spiel, auch gleich danach habe ich geduscht und ich saß da, ich war fix und fertig, weil ich wollte auf dem Platz sein. Ich habe dann auch geheult auf der Tribüne. Das Spiel ist ausgegangen, ich habe Beschimpfungen über Internet damals bekommen und so weiter und so fort. Aber und teilweise, und das habe ich fürs Leben mitgenommen, teilweise von denselben Menschen, die mich dann zugejubelt haben eine Woche vorher. Das heißt, innerhalb von 7 Tagen wurde ich gefeiert bis nach ganz oben und eine Woche später war ich der Sündenbock. Und was ich gelernt habe, bei dem Erfolg bist du nicht der Beste. Es gibt eine Mitte, man darf auch beide Füße auf dem Boden halten. Und bei einer Niederlage, auch bei einem selbstverschuldeten Fehler, ist man halt nicht der Sündenbock, die einer dann auch abstempeln will, sondern man hat einen Wert und man darf sich dann auch so fühlen. Und das war meine Erfahrung. Und klar, hätte ich anders haben wollen, aber ich habe damit schon abgeschlossen, kann auch normal drüber reden.
Und starke Worte,
ich finde, also hätte ich ja gerne
mit Blick auf wie man das verarbeitet. Ja.
Aber einen Pokal hätte ich trotzdem gerne gehabt. Ja.
Wobei man ja auch dazu sagen muss, also die Nürnberger brauchten schon einen Mann mehr und ein Tor, was du einmal in 100 Jahren schießt. Selbst bis dahin hat es der VfB ganz gut gemacht, also viel hat nicht gefehlt.
Heutzutage ist es ja so, dass dieses Pokalfinale, es gilt als das größte Spiel in Deutschland. Ja, er hat eine entsprechende Aufladung erhalten. In den letzten Jahren wird das fast jährlich, nimmt das ein bisschen zu. Wenn man letztes Jahr noch gesehen hat, das Finale mit diesen riesigen Choreografien, vor allem Kaiserslautern, die ganze Stadt vibriert, Berlin vibriert eine Woche lang. Auch jetzt ist das ähnlich. Ja, gerade schon, ich spüre es ja selbst schon hier in Gablenberg. Ja. Aber wie ist denn das als Spieler? Ich meine, du bist die Mannschaft jetzt, die wird am Donnerstag dahin fliegen, wird noch 2 Tage in Berlin sein, ehe dann am Samstag der Spieltag ist. Wie war das? Oder wie kannst du aus Spielerperspektive das vielleicht auch nochmal nachempfinden? Was gerade jetzt so der Spieltag selbst, du wachst da morgens auf, 8 Uhr Frühstück im Hotel, aber dann erst 12 Stunden später ist der Anpfiff. Was macht man da den ganzen Tag, wenn man eigentlich nur noch loslegen will, da reinlaufen will, diese Atmosphäre in sich aufsagen und dann muss man im Hotelzimmer hocken und Playstation spielen, weil man ja noch nicht los darf.
Ja, jeder verarbeitet es anders, aber ich glaube, die Spieler sind vor allem, muss man sagen, ne, nach dieser Champions League-Saison, die haben dann auch nochmal später gespielt, teilweise, die sind ja gewohnt. Das heißt, die haben einen klaren Ablauf, die wissen, was sie zu tun haben, was sie machen sollen und was nicht. Es gibt dann sicher auch an Spieltag entweder einen Spaziergang oder ein kurzes Anschwitzen, wie wir damals genannt haben. Von daher wird man nicht schon morgens so angespannt sein, dass man dann loslegen will, sondern das steigert sich im Laufe des Tages, um zum richtigen Zeitpunkt dann halt da zu sein. Es ist am Ende, so habe ich es erlebt, ich durfte so eine ähnliche Situation damals, Spiel Weltmeisterschaft gegen Ghana, es ging um alles, das wäre das erste Mal, dass Deutschland im Vor- Runde ausgeschieden wäre, hätten wir das Spiel verloren. Und dann durfte ich von Anfang an spielen. Und da gehst du rein, dann versucht natürlich durch Medien, durch andere Aussagen, und du musst halt das alles regulieren, kontrollieren. Und für mich war irgendwann so, ich war nur ich, meine Musik, und ich habe gesagt, du, es ist nur ein Spiel, es ist ein normales Spiel. Und am Ende ist es auch. Ja, aber man muss halt fokussieren, weil natürlich hat große Auswirkungen, aber in dem Moment darfst du noch nicht loslassen, weil sonst kannst du ja gar nicht aushalten vor voller Emotion.
Ich erinnere mich auch dran, dieses Ghana-Spiel und natürlich auch Pokalfinale 20 Uhr, das ist dann schon ein Stück, bis es soweit ist. Hast du dann als Spieler oder gibt es auch solche diese unruhigen Spieler, die dann um 15, 16 Uhr dann irgendwie nur noch im Herlaufen, weil wie lange dauert das denn jetzt noch, verdammt nochmal? Wann kann ich endlich loslegen?
Nee. Ich glaube, wir haben, wie gesagt, wir kriegen dann auch schon einen Ablaufplan für den Tag. Man wird gefrühstückt. Ich weiß nicht, ob sie dann auch da mal trainieren oder vielleicht, wir haben eine Nationalmannschaft auch mal im Hotel so ein Anschwitzen gehabt, so ein bisschen Fußballtennis gespielt, ein bisschen gedehnt. Und dann gehst du wieder Mittagessen, dann gibt es eine Pause, kann man ein bisschen schlafen, dann gibt es einen Kaffee und Kuchen und dann irgendwann gibt es Besprechung. Also das wird so aufgebaut. Von daher, diese Anspannung so früh kommt nicht. Und spätestens dann, wenn die Besprechung, falls die noch so machen, Besprechung, dann Abfahrt und da geht's los. Und da fängt die Emotion los. Und wenn die Mannschaft dann durch Berlin fährt und die Fans dann sehen und dann auf dem Platz laufen und, das wird ja schon ganz besonders werden.
Dann können wir kurz über den Gegner sprechen, Arminia Bielefeld. Und ich meine, wir haben einen Gast hier, der weiß, wie man 3 Tore gegen Arminia Bielefeld schießt. Es war der 20. August 2006, 2. Spieltag der Meistersaison. Falls sich da noch jemand dran erinnert. Erstes Spiel, meine ich, zu Hause gegen Nürnberg sogar verloren und dann auswärts in Bielefeld, doppelte Unterzahl und ein Fußballer namens Kakao schießt 3 Tore beim 3:2 Auswärtssieg in Bielefeld. Deswegen die einfachste Frage, Kakao, wie gewinnt man gegen Bielefeld?
Also ich muss kurz sagen, da haben wir 3:2 gewonnen, ich habe aber 2 Tore, hätte gerne 3 gemacht, 2 waren es, der erste war Fernando Mera sogar, Kopfballtor.
Okay.
Und einer meiner schönsten Tore war an dem Tag gegen Bielefeld aus 35 Meter.
Tor des Monats meine ich sogar, bin ich mir
sicher. Genau. Ja. Und nicht nur bei dem Spiel, ich glaube sogar, ich weiß nicht, ob Bielefeld oder Bochum, also die Mannschaft, gegen den ich am meisten getroffen habe.
Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber die Statistik ist sehr gut. Das weiß ich, ja. Und gerade gegen Bochum, Bielefeld.
Hast du noch einen Pass für Samstag? Im Zweifel.
Spielerpass.
Spielerpass.
Aber ja, klar, das wird schon ein schwieriges Spiel. Es wird nicht so einfach, wie man denkt, weil Diversität spielt eine Rolle. Und wie der Spielverlauf sein wird, bin aber sehr positiv gestimmt aufgrund der letzten Spiele. Und ich glaube, Bielefeld, die werden um ihr Leben rennen und kämpfen. Und da, wer einen coolen Kopf bewahrt, wird das Spiel gewinnen.
Ich glaube, den größten Fehler, den man machen kann im Vorfeld, sowohl was die Mannschaft betrifft, aber auch für die Fans, die mitreißen, ist, den Gegner nicht zu respektieren, finde ich. Ja, weil die stehen völlig zu Recht in diesem Spiel. Die haben sich das verdient durch sehr gute Leistungen. Ja, und das wäre einfach nicht angebracht, auch wenn man die Favoritenrolle hat und die auch vollkommen zu Recht hat, dass man den Gegner sozusagen nicht den Respekt entgegenbringt, den er verdient hat aufgrund seines Laufes in dieses Spiel. Das ist, glaube ich, der größte Fehler, ja, den sie machen können.
Absolut. Und viele sind nach Belgrad gefahren, einige sind zurückgekommen, aber einige waren dort. Und bis dato hatten die keinen Punkt geholt bis zu diesem Spiel.
Ja.
Ja, und dann haben wir, wie viel? 5?
5-1. Ja.
Nach Führung. Also deswegen, klar, braucht man nicht reden. Champions League ist ein anderes Niveau, bei allem Respekt gegen Bielefeld, aber das wird dort nicht anders sein. Wenn du aber die Mannschaft respektierst, wenn du das Spiel ernst nimmst, wenn du alles auf den Platz wirfst, dann wird es schwer, den VfB zu schlagen.
Ich finde allein die Tatsache, was... Ja? Ich finde, was Bielefeld auszeichnet ist, und das haben sie jetzt in den letzten Wochen gezeigt, dass selbst nachdem schon feststand, dass sie in die zweite Liga aufsteigen, haben sie immer noch beide Spiele gewonnen in der dritten Liga. Auswärts in Unterhaching und jetzt auch noch am letzten Spieltag gegen Waldhof Mannheim. Also da keine Spur von Wettbewerbsverzerrung im Abstiegskampf oder so. Diese Mannschaft hat eigentlich Kakao so ein bisschen das gemacht, wie ihr damals 2007, als ihr nämlich das Halbfinale in Wolfsburg gewonnen habt und ins Finale eingezogen seid, habt ihr in der Liga alles weggeräumt. 7 Spiele bis zum Titel. Das heißt, diese Mannschaft hat einen Vollflow. Jetzt muss eigentlich nur dasselbe passieren wie mit dem VfB 2007, nämlich dass das im Finale gestoppt wird, oder?
Achso, du meinst jetzt Bielefeld?
Ja.
Okay.
Ja,
so weit kommt es noch. Also. Ja, damals, wir haben gegen Schalke verloren, auf Schalke 2-1 ja. Verloren, dann waren es 7 Punkte Rückstand und haben 8 Spiele hintereinander gewonnen, aber ist ein anderes Thema.
Aber ich hatte das Gefühl, ja, ich hatte das Gefühl, dass dieses Halbfinale damit in Wolfsburg was mit euch gemacht hat. Plötzlich hattet ihr absolute Winnermentalität und habt einfach jedes Spiel gewonnen.
Ja, klar, von da an waren es 7.
Ja.
Genau, und davor hatten wir ja schon gewonnen. Es waren am Ende 8 Spiele. Ich glaube, das Spiel, also ich persönlich, denke, das Spiel gegen Schalke war es halt entscheidend, weil das war knapp und das war unser direkter Konkurrent. Und die waren sich so siegessicher und die haben einen Fehler gemacht, den wir nicht machen dürfen, ja. Dass wir nach außen rausposaunen, hat das Spiel ist gewonnen. Damals kann ich mich noch erinnern, also Mo hat gesagt, wenn wir das Spiel auf Schalke gewinnen und dort deutscher Meister werden, dann laufe ich zu Fuß nach Gelsenkirchen. Ja. Der ist bis heute unterwegs.
Ich kann mich erinnern, stimmt. Ja. Stimmt.
Also,
sehr richtig.
Das heißt, klar, es gibt halt verrückte Fans. Ich habe gesehen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass einer einen Pokal tatuiert hat mit 2025.
Ja, auf dem linken Unterarm. Wir haben heute ihn besucht, heute an diesem Montag waren wir bei ihm zu Hause, haben ein Video gemacht, seht ihr auf unserem Instagram-Kanal oder auf stuttgarternachrichten.de. Der gute Mann ist sehr, sehr siegessicher.
Das kannst du nicht verhindern. Das sind Fans, die sind halt manchmal bekloppt. Positiv bekloppt.
Ja.
Aber das, was nicht sein darf, ist halt, dass die Spieler dann halt
sich davon leiten lassen
und sagen, ja, ja, so, ja, aber das darf ja nicht passieren. Auch wir selber in der Position, in der Verantwortung, müssen selber auch ein bisschen damit umzugehen, weil wir spielen selber nicht, haben aber eine Verantwortung. Die Spieler, die sollen halt einfach nur trainieren, spielen, nichts sagen und einfach sich auf das Spiel freuen und alles auf den Platz werfen, dann werden wir ein gutes, schönes Spiel haben.
Auf dem Platz ist ein gutes Stichwort. Am Samstag hat Sebastian Hoeneß in den letzten 30 Minuten alle 3 seiner Top Guns auf dem Platz gehabt. Also quasi Demirovic, Undav, Woldemar, die haben nebeneinander vorne drin gespielt. Glaubst du, ist eine Option auch für Samstag, dass er so beginnt? Oder behält er sich mindestens einen auf der Bank als Pfand sozusagen? Wenn er ihn braucht, kann ich den noch bringen. Und ich weiß, da kommt nochmal richtig Druck dann von der Bank
auf. Ich glaube nicht, weil er weiß auch, dass so ein Spiel auch von der Bank gewonnen werden kann. Und ich glaube sogar, meine persönliche Meinung, dass er wieder mit Undav und Woldemar vorne beginnt. Und Demirovic, der eher mehr der Kämpfer ist, der Wucht hat, der die dann auch bearbeiten kann, zum Schluss, dass er da eher, wie bei Fürich auch, hat Fürich begonnen, von der Bank ist er gekommen.
Kam auch von der Bank, ja.
Ich fand, das war gut. Ja, ich persönlich fand ihn nicht schlecht in den letzten Spielen, aber manchmal nicht so effektiv. Aber bei den Spielen ist er reingekommen und hat sofort Zeichen gesetzt. Auch einer, der auch spielen will von Anfang an. Aber es kann sein, dass der Trainer sagt, okay, der bringt so viel Schwung mit, der bringt auch diesen einen Tempo, die für die Bielefelder vielleicht auch schwer aufzuhalten ist, dass er diese Spieler eher draußen lässt, weil, wie gesagt, in der Breite hat der VfB, also insgesamt hat der VfB schon eine bessere Karte und das darf man auch sagen. Das heißt aber nicht, dass man dann gewinnen wird, aber du musst auch nachlegen können und ich glaube, das wird der Trainer sicher auch machen.
Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, und das sieht man, finde ich, beim VfB jetzt, und das hat man auch bei euch 2007 gesehen, dass eigentlich gar keine so große Rolle spielt, wer spielt und wer auf der Bank sitzt. Wenn ich daran denke, wie die Ersatzbank ausgerastet ist gegen Cottbus, als Hitz das 1-1 schießt oder Khedira das 2-1 köpft, man muss, glaube ich, um so etwas zu erreichen, auch wirklich ein Team sein. Das ist dann einfach keine Floskel, sondern wenn das nicht funktioniert, wenn jemand sagt, nee, ich habe keine Lust, ich sitze auf der Bank,
nicht an, das
kommst du nicht weit.
Nein, das ist in der Tat so. Und damals sowieso, wir hatten ja keinen Star, ne, in der Mannschaft. Die sind eher später geworden. Aber damals waren wir alle gleich und jeder hat für diesen einen Titel gekämpft. Und dann am Ende, jeder wollte Deutscher Meister werden, egal wer das Tor macht und egal wer ihn verhindert. Und so haben wir damals gespielt und das wird jetzt genauso sein. Jeder, der dort dabei ist, der wird schreien, der wird kämpfen, der wird alles machen, damit man Pokalsieger ist, weil am Ende bist du auch. Also da kann kommen, was er will, dann bist du halt einmal Pokalsieger und das kann dir keiner mehr nehmen.
Ich habe schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Ja.
Schöner Schlusssatz eigentlich.
Ja, das, dann wäre, was wir von dir natürlich noch bräuchten, vielleicht einen Tipp, wenn du dich traust, fürs Finale.
Ich habe...
Das ist jetzt die schwerste Frage des Abends wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich, ja. 2-1 im VfB.
Gut.
Obwohl 2-1 ist blöd, gell? Es kann... Bitte? Nee, 2-1 für den VfB. Also egal wie rum die dort spielen, sie haben recht. Aber in dem Fall 2-1. Aber am Ende 2-1 würde heißen, entweder mussten wir eine Führung gegen uns aufholen, oder die haben es ausgeglichen, oder die haben es spannend gemacht. Also ich nehme es zurück. 3-1 ist besser.
Okay.
Lass uns alle. Wie war es nochmal mit Zurückhaltung und nicht siegessicher?
Nee, ich würde sagen, das war der blutdruckfreundliche Tipp. Also ja. der uns weniger Sorgen bereitet, wenn die Nachspielzeit irgendwie angezeigt wird oder so. Aber ich glaube am Ende völlig egal wie knapp. Hauptsache holen das Ding.
So sehe ich es auch.
Kakao.
Oh, ja.
Oh, da kommt kein Elfmeterschießen.
Kein Elfmeterschießen, ich bin dabei. Ja. Und? Bitte und? Nicht. Ja, wir haben die letzten ja getroffen, aber davor, wir wissen ja, was die Saison mit uns gemacht hat, was Elfmeter betrifft, oder? War ja. Diese Saison?
War auffällig, ja. Dass,
ja, das so weit will ich gar nicht denken, ehrlich gesagt.
Nee, wir denken auch nicht.
Nee. Okay, wir denken jetzt an was anderes, Kakao, denn wir haben noch eine Kategorie für dich, die wir mit jedem unserer Gäste machen und die lautet so.
Entweder oder. Unser Podcast Tiki-Taka.
Meistens sagen wir denen nichts, den Gästen, bevor wir die Kategorie mit ihnen machen. Unser Podcast Tiki-Taka Kakao ist ganz simpel aufgebaut. Du kriegst 3 Entweder-Oder-Fragen, entscheidest dich für eine Antwort und begründest diese Antwort.
Okay.
Wir haben es dir nicht so schwer gemacht, hoffe ich.
Ich glaube auch nicht, das geht schon.
Schauen wir mal.
Ich würde mal starten. Das wichtigste Tor, das du für dich persönlich auch in deiner Karriere erzielt hast, war das 2007 in Bochum am vorletzten Spieltag oder 2010 das Tor bei der WM gegen Australien?
Ach, das ist ja einfach, 2010 gegen Australien. Ich habe neulich erzählt, das war am Ende nur das 4-0 für Deutschland, eigentlich bedeutungslos, aber das war mein persönliches 1-0 und in dem Moment ist meine ganze Geschichte, mein ganzes Leben durch den Kopf gegangen, alle Herausforderungen, alle Momente, die schwer waren, ist in diese Millisekunde gekommen. Deswegen mit Abstand das wichtigste Tor meiner Karriere.
Ja.
Das hat man tatsächlich auch damals vor den TV-Bildschirmen wahrnehmen können. Also das hat man wirklich auf der Couch salopp formuliert, gespürt, dass das so ist oder so sein muss. Ja.
Ich weiß noch, dass ich habe noch nie so laut, glaube ich, bei einem 4-0 gebrüllt wie bei diesem Spiel.
Ich kann
an der Stelle völlig unumwunden zugeben.
Ja, richtig.
War ein wirklich starker Moment.
So, Frage Nummer 2, wenn es hier um Essen geht, bin meistens ich gefragt. Kulinarik, ja? Maultaschen mit Kartoffelsalat oder Linsen mit Spätzle? Du bist jetzt schon ein paar Tage hier, du hast dich mit der schwäbischen Küche auseinandergesetzt, nehme ich an.
Ich wusste, dass es kommt. Und was ist, wenn ich entweder, also wenn ich sage, weder noch?
Das steht dir völlig frei, du bist ja Gast.
Darf ich?
Ja?
Ja, in der Tat, es tut mir leid. Schwabenherz blutet gerade. Hättet ihr Zwiebelrostbraten reingetan, dann hätte ich das gemacht. Deswegen weder noch.
Zählt,
absolut, lass mal durchgehen.
Ja. Die dritte Frage ist, würden die jungen Leute sagen, ein No-Brainer. Die kriegst du jetzt, um ganz laut die Antwort zu geben und um unser Publikum nochmal richtig anzufeuern. Pokalfinale 2025, Arminia Bielefeld oder der VfB Stuttgart?
VfB Stuttgart!
Ganz klar.
Sehr schön.
Also ganz klar, Demut. Ja, wir werden gewinnen, aber...
Ja.
Ich denke, man kann auf jeden Fall optimistisch sein, aber wie Kakao auch gesagt hat, Respekt ist geboten und wenn man das Ganze seriös angeht, ich glaube, dann können wir, Philipp, vielleicht ein schönes Wochenende verbringen, alle zusammen.
So schaut's aus, ja. Das ist doch das schöner Schlusssatz für heute, ja?
Kakao, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön, das ist schön. Warte kurz, haben wir in Bayern? Ich habe gedacht, es wäre.
Nein, ich habe davor gesagt, der mit dem falschen Trikot.
Ich habe gedacht, es wäre Olympic. Nicht Marseille, Montpellier. Die haben auch. Nicht Montpellier.
Nein, Bayern.
Aus. Aber jetzt ist es zu spät. Aber mutig. Finde ich gut.
Das war die 348. Folge. Ja? 348 Folgen Podcast-Start. Die 349. Die gibt es noch vor dem Finale. Dann aus Berlin und mit Friedi Bobic als Gast. Da werden wir sprechen natürlich nochmal. Also, in aller Ausführlichkeit.
Ja, Freddy wird dabei sein.
Einer der Legenden. Da guck an.
Dann könnt ihr erraten, wer noch die anderen zwei sind.
Wer da noch so alles kommt. Ja. Nein,
Wer wären die anderen zwei, die da kommen müssten, wenn Freddy schon dort ist?
Ah, du meinst, Krasimir und Giovanni und so, natürlich. Ah, ja.
Möglicherweise.
Ja. Die hört ihr in euren Podcatchern noch regelmäßig, oder nicht regelmäßig, um Himmels Willen, noch rechtzeitig vor dem Finale. Wir haben noch jede Menge andere Dinge vor. Am besten einfach immer auf Stuttgarter Nachrichten und in die Mein VfB-App gucken. Und wer noch nicht ein Abo bei uns abgeschlossen hat, der kann das gerne tun. Wir haben ein Pokalangebot, gibt es jetzt nur in dieser Woche exklusiv zu buchen unter stn.de Pokalfinale. Kann man sich das in aller Ruhe anschauen und dann entscheiden und im Idealfall natürlich zuschlagen.
Zuschlagen wird hoffentlich der VfB am Samstag. Ich würde sagen, wir geben jetzt nochmal den lautesten Applaus des heutigen Abends für unseren Gast. Und bis zum nächsten Mal.
So sieht's aus.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Podcast-Start, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.